We'll continue now, and it's my very, very great pleasure to introduce to you one of my FRIAS colleagues, Professor Jens Timmer, who runs a group here at the university called Data Analysis and Modeling of Dynamic Processes in the Life Sciences. You know, I think the human body is probably, a large part of the human body's function is to ward off catastrophes and crises. And of course, we always wish to understand these things better. And Jens Timmer has, in a very wonderful scientific program over the past decade, pushed this area ahead, modeling the dynamics inside of the human body using mathematical methods. Of course, if you want to try to make predictions, you need data, and you need models, and you need ways to make these things work. And he's done fantastic work. He's published more than 200 scientific papers in journals, so peer-reviewed journals, which is remarkable. He has a group of almost 40 people. He did all of his studying here in Freiburg. He was for a very short while in Oldenburg, but he saw the light and joined us here, and did his degree here, eventually became professor in the department, and since I think 2005, he has, holds a chair here, and of course he's as a dynamic scientist, he's been all over the planet, visiting other groups, spending sabbatical times there. I'm really happy for him to address us today on his topic, and I will now give him the word. Jens.
Ja, danke Jan für die Einführung. Um unser kleines Sprachproblem anzugehen, werde ich den Vortrag in Deutsch halten. Die Folien werden auf Englisch sein, die Gleichungen werden alle in Griechisch und Latein sein, sodass ich hoffe, dass also jeder ein bisschen was verstehen kann. Ich beschäftige mich zwar im Wesentlichen mit der Anwendung von Mathematik und Physik in Biologie und Medizin, werde aber darüber natürlich heute gar nicht reden. Mein Vorredner konnte seinem Vorredner dafür danken, dass er das Feld ein bisschen bestellt hat für seinen eigenen Vortrag. Und Herr Dombrowski, ich kann Ihnen jetzt danken, dass Sie das Feld für meinen Vortrag schon ein bisschen bestellt haben. Sie haben im zweiten Teil Ihres Vortrages über diese Frage des Noch-Nicht-Wissens und auch des fehlerhaften Anwendens von Wissen geredet. Und ich möchte genau diese Frage jetzt von der Seite der Naturwissenschaften beleuchten. Und darum der Untertitel des Vortrages, die Rolle von mathematisch heißt immer mathematisch-physikalischen Modellen bei der Vorhersage von Katastrophen. Ich werde mich auf Katastrophen in natürlichen und in technischen Systemen beschränken. Es mag für die generelle Diskussion dann interessant zu sein, wie viel von dem, was ich Ihnen jetzt gleich in den nächsten 25 Minuten erzählen werde, eventuell auch auf Katastrophen im sozialen, im historischen oder im sonstigen Kontext zu übertragen ist. Ich werde Ihnen jetzt gleich auf einer Folie die Newton'sche Mechanik nahebringen und auf einer zweiten Folie Ihnen nahebringen, was die Newton'sche Mechanik, das ist die Physik, die wir hier im Wesentlichen für Katastrophen brauchen, mit Katastrophen zu tun haben. Herr Auer, Jan, Sie hattet am Anfang gesagt, dass es typisch ist für Katastrophen, dass man sie nicht vorhersagen kann. Ich möchte Sie jetzt gleich überzeugen, dass es Katastrophen gibt, die man ziemlich einfach und ziemlich gut vorhersagen kann, basierend auf mathematischen Modellen. Dann gibt es, und das geht, Herr Dombrowski, genau in den zweiten Teil, den Sie hatten, nämlich wenn wir etwas falsch machen. Es gibt Katastrophen, die passieren, weil wir ein mathematisches Modell genommen haben oder gebaut haben und dann basierend auf diesem Modell eine Vorhersage, in diesem Fall eine Extrapolation gemacht haben. Aber das Modell war falsch und das bewirkte die Katastrophe. Und der größte Teil am Schluss, da wird es dann um Katastrophen in wirklich komplexen Systemen gehen und da wird es speziell darum gehen, warum es so schwierig ist, diese Katastrophen vorherzusagen. So, Newton'sche Mechanik auf einer Folie. Und die Geisteswissenschaftler, ich weiß, sie pflegen das manchmal zu sagen, ich will mit Mathematik nichts zu tun haben, aber das können Sie jetzt alles verstehen. Die Physiker möchte ich bitten, mir nachzusehen, dass das formal nicht ganz richtig ist, aber formale Richtigkeit hätte hier eher zu konzeptioneller Unklarheit im Verständnis geführt. Also, die große Idee von Newton war, sich Kräfte anzugucken. Und er hat das in zwei Teile zerlegt. Er hat sich einerseits überlegt, was ist der Effekt einer Kraft? Und das ist die berühmte Gleichung F, die Kraft, gleich M, die Masse, mal A, die Beschleunigung. Fürs Verständnis ist es dienlich, diese Gleichung aufzulösen nach A. Und das können wir alle. Wir teilen einfach hier durch M und kriegen dann A ist F durch M. Was bedeutet das? Ich habe eine Kraft, was eine Kraft ist, dazu kommen wir gleich in der zweiten Zeile. Wenn ich diese Kraft nehme und durch die Masse des Körpers, auf den die Kraft wirkt, teile, dann bewirkt das eine Beschleunigung. Das macht Sinn, wenn Sie einen Körper haben, der 10-mal so schwer ist, Sie lassen dieselbe Kraft wirken, dann wird er weniger beschleunigt. Das heißt, wir wissen jetzt hier, was die Wirkung einer Kraft ist, nämlich eine Beschleunigung. Jetzt müssen wir uns überlegen, was sind die Ursache von Kräften? Und das ist das Newton'sche Programm, suchet die Kräfte. Newton selber hat eine Kraft beigesteuert, das ist hier unten die Gravitationskraft. Die sieht so aus, da ist eine Konstante und dann stehen da die beiden Massen, denken Sie an Sonne und Erde oder so etwas. Und hier unten im Nenner steht jetzt die Differenz der Orte, das ist einfach der Abstand. Und das berühmte Gesetz sagt eben, dass mit dem Quadrat des Abstandes diese Kraft in die Knie geht. Je weiter ich von der Sonne weg bin, desto weniger, wenn ich Planet bin, werde ich angezogen. Es gibt andere Gesetze, hier ist zum Beispiel ein Gesetz für die Reibungskraft angegeben. Das kennen Sie alle, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren. Je schneller Sie fahren, desto mehr bläst Ihnen der Wind ins Gesicht, sodass Sie also eine Kraft haben, die wirkt entgegen Ihrer Bewegung. Und hier steht V, Velocity, die Geschwindigkeit, und davor wieder irgendeine Konstante, Proportionalitätskonstante. Es gibt andere Reibungsgesetze, wie zum Beispiel hier, wo das dann mit dem Quadrat der Geschwindigkeit geht. Und alle diese Kraftgesetze, es gibt viele mehr, alle diese Kraftgesetze lassen sich nach zwei Kriterien unterscheiden. Einerseits gibt es Kraftgesetze, die man in einem gewissen Sinne als fundamental, als wirklich richtig dolle wahr bezeichnet. Das dachte man lange Zeit, bis Einstein kam vom Gravitationsgesetz. Für alle unsere Belange hier brauchen wir keine Relativitätstheorie, da können wir dieses hier als wahr und fundamental hinnehmen. Und dann gibt es, und das wird genau etwas mit der Schwierigkeit von Vorhersagen in komplexen Systemen zu tun haben, dann gibt es Gesetze, die man als phänomenologisch bezeichnet. Und das sind genau diese Reibungsgesetze. Die beschreiben nicht im Detail, was wirklich passiert. Die sind nicht fundamental, die sind nicht wirklich richtig wahr, sondern sie versuchen, das Phänomen zu beschreiben. Das ist sozusagen ein auf Neudeutsch Coarse-Graining auf einer etwas höheren Ebene. Und darum gibt es eben je nach Setting eben mal hier, dass es proportional zu V ist oder hier eben zu einem V². Es gibt fundamentale und phänomenologische Gesetze. Auf der anderen Seite gibt es Gesetze, die sind linear. Da ist dieses hier ein Beispiel. Hier steht das V eben ohne eine Potenz oder irgendetwas. Und dann gibt es Gesetze, die sind nicht linear. Hier haben wir ein 1 durch Abstand ins Quadrat, hier haben wir ein V². Wir werden im Folgenden sehen, dass das auch Auswirkungen auf die Vorhersagbarkeit, speziell in komplexen Systemen hat. Jetzt bringt man die beiden Sachen zusammen. Wir wissen hier oben, was die Wirkung ist und wir kennen hier unten die Ursachen. Wir setzen all diese Kräfte, die da wirken, da oben ein. Und das führt dann auf ein mathematisches Konstrukt, das man Differentialgleichung nennt. Differentialgleichungen sind Gleichungen, die eine Dynamik beschreiben. Das bedeutet, was uns die Newton'sche Mechanik oder auch sonstige physikalische Gesetze geben, ist, dass wir einen bestimmten Anfangswert haben, den müssen wir kennen. Auch das wird sich im Folgenden als Problem erweisen. Und dann können wir diese Gleichung lösen, analytisch mit dem Computer irgendwie. Und am Ende des Tages wissen wir dann, wo das System in der Zukunft ist. Das ist das Prinzip oder die Idee der Newton'schen Mechanik. Was hat das nun mit Katastrophen zu tun? Katastrophen, das hatten wir am Anfang ja schon gehört, sind seltene, diskrete und zufällige Ereignisse. Die Newton'sche Mechanik ist jetzt genau das Gegenteil davon. In der Newton'schen Mechanik haben wir schöne, glatte Trajektorien von Erden oder was auch immer sich da bewegt. Das ist kontinuierlich und es ist deterministisch. Wir können, wenn wir wissen, wo wir jetzt sind, im Prinzip, leichte Einschränkungen gibt es da immer, relativ gut sagen, wo wir in Zukunft sind. Sonnenfinsternissen sind für die nächsten zigtausende von Jahren auf den Punkt genau bekannt. Die Verbindung jetzt, wie wir von der zugrunde liegenden Newton'schen Mechanik zu dem beobachteten Phänomen der Katastrophen kommen, der Schlüssel dazu sind Schwellwerte. Und in allem, was Sie an Katastrophen, zumindest alles, was mir gestern Abend eingefallen ist, da finde ich einen solchen Schwellwert. Bei Erdbeben zum Beispiel, da bewegt sich nach Kraftgesetzen Myriaden von Milliarden Tonnen schwere Erdplatten und irgendwann wird irgendwo eine Spannung zu groß und dann springt Japan 2 Meter nach rechts. Wir werden heute Nachmittag von Herrn Elger aus Bonn einen Vortrag über Epilepsie als katastrophisches Ereignis hören und da geht es um Synchronisation neuronaler Aktivitäten. Doch da ist es so, dass es einen bestimmten Schwellwert gibt und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Über Challenger werden wir gleich noch reden. Wichtig hierbei ist, dass es immer der letzte Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das gilt auch für Myriaden von Tonnen schweren Erdplatten. Irgendwo ist es der letzte Millimeter, den es schiebt, und dann passiert es. Und dieser Fakt, dass wir von einer an sich kontinuierlichen deterministischen Dynamik über Schwellwertbildung dann am Ende Katastrophen bekommen. Das führt dazu, dass wir diese beiden Sachen nicht im Widerspruch bringen, sondern die Schwellwertbildung, die führt dazu, dass wir anscheinlich zufällige und dann auch diskrete Events bekommen. So, fangen wir mit den wunderbar gut einfach vorhersagbaren Katastrophen. Wir haben gestern Abend in der Kinogletscher ist schon kurz gehört, dass vor etwas mehr als 60 Millionen Jahren ein 10 Kilometer großer Asteroid die Erde getroffen hat. In Mexiko hat einen Krater gerissen von 200 Kilometer Durchmesser und es gab Erdbeben der Stärke 11, wie wir gestern ja gelernt haben, logarithmische Skala, also Erdbeben, die noch tausendmal mehr Energie entladen haben als das jüngste Erdbeben in Japan. Das ist ein Ereignis, das im wahrsten Sinne des Wortes sehr viel Staub aufgewirbelt hat. Dieser Staub führte dann am Ende dazu, dass die Dinosaurier ausstarben, aber wie wir auch schon gelernt haben, jede Katastrophe bietet auch ein besseres Reich und in diesem Fall war das eben das Reich der Säugetiere, die dann am Schluss auch irgendwann zu uns geführt haben. Wenn wir dieselbe Bedrohung heute haben würden, dann haben wir im Prinzip ein relativ einfaches Programm, um das Ende der Welt und diesmal wahrscheinlich das wirklich richtige Ende der Welt, dann wenn der Asteroid groß genug ist, sehr exakt vorherzusagen. Wir müssen den Asteroiden entdecken und nicht so, wie wir gestern gehört haben, beim letzten Fast-Zusammenstoß, wo wir das erst 3 Wochen später gemerkt haben, dass es gedroht hat. Wir müssen es also hinreichend vorher sehen. Dann müssen wir genau das machen, was wir brauchen, um die Newtonschen Gleichungen zu lösen. Wir müssen den Ort bestimmen, die Geschwindigkeit bestimmen und wir müssen die Masse bestimmen. Das geht im Prinzip alles. Das ist natürlich im Detail auch schwierig, gerade weil diese Kandidaten auch ab und zu ihre Masse mal ändern. Aber im Prinzip geht das. Ja, und dann haben wir ein ganz einfaches Gravitationsgesetzproblem. Das können wir lösen, indem wir einfach die Newtonschen Gleichungen lösen. Und dann können wir praktisch exakt vorhersagen, wann und wo der Asteroid einschlägt. Also wir müssen die Definition von Katastrophe in Anbetracht dieses sehr einfachen Settings vielleicht etwas erweitern. Der Keypoint auf Neudeutsch bei dieser Angelegenheit ist, wir haben die Physik verstanden. Ja? Wir wissen hier ziemlich genau, was wir machen und daraus folgt, wir können es sehr gut vorhersagen. Die zweite Katastrophe ist die Katastrophe, die auch unserer Tagung hier das Titelbild auf dem Plakat gegeben hat, die Challenger-Katastrophe. Und nach der Katastrophe gab es eine sehr, sehr umfangreiche Untersuchung und die folgenden Abbildungen sind jetzt aus dem Untersuchungsbericht hier der NASA entnommen. Hier nochmal ein Bild des Shuttles. Es gab am Shuttle hier 6 Punkte, wo diese großen Treibstofftanks mit dem eigentlichen Raumschiff verbunden waren. Und hier ist ein Zoom-in in diese Verbindung. Und was es am Ende ging, waren hier diese kleinen Dichtungsringe, diese O-Ringe, an denen hat es am Schluss gelegen. Diese Dinger sind kaputt gegangen und dadurch ist Treibstoff ausgetreten, der sich dann entzünden konnte. Und das Problem bei dem Ganzen war, dass an dem Tag, wo es starten sollte, waren 31 Grad Fahrenheit in Celsius kurz unter Null. Man hatte Vorerfahrung mit dem Verhalten dieser Dichtungsringe, aber die waren nur in einem Bereich von 35 bis 81 Fahrenheit, respektive 12 bis 28 Grad Celsius. Und was man nun gemacht hat, und hierzu betrachten wir jetzt zuerst die obere Abbildung hier, was hier schlecht zu erkennen ist, ist das Folgende. Hier unten ist abgetragen die Temperatur, hier oben ist die Anzahl von Störfällen in diesen Dichtungsringen abgetragen und die Punkte, die Sie hier sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sind die Fälle, in denen es bisher bei anderen Shuttle-Missionen, jeder Punkt ist eine Shuttle-Mission, vorgekommen ist. Es gab hier also insgesamt 5 Shuttle-Missionen, wo man einen Störfall hatte, einen, wo man 2 und einen, wo man 3 Störfälle hatte. Es gab am Abend vom Start eine Diskussion, wie muss man das am Ende mathematisch beschreiben? Und die Leute kamen zu dem Schluss, das mathematische Modell hierfür ist so einfach, dass es nicht mehr eingezeichnet ist. Die Anzahl der Störfälle hängt nicht ab von der Temperatur. Die haben wir einfach eine gerade Linie reingelegt. Ja, und jetzt sehen Sie, hier ist 50 Fahrenheit. Wir müssen jetzt dieses mathematische Modell nehmen und müssen extrapolieren auf diese 31 Grad Fahrenheit, die sind hier. Ja? Und Extrapolationen sind eben immer schwierig und hängen absolut davon ab, welches Modell ich zugrunde lege. Und lege ich hier eine Gerade, eine Konstante zugrunde, dann ist klar, ich bin hier in demselben Bereich, wo ich schon war und daraus schlossen die kein Problem. Was man nun im Folgenden sich überlegt hat, ist, man hätte sich alle Daten angucken sollen, nämlich auch die Daten der Challenger-Missionen, nicht Challenger, der Shuttle-Missionen, in denen nichts passiert ist. Und hier, Flight with no incidents, diese Daten liegen alle hier in diesem Temperaturbereich, da ist jeweils nichts passiert. Und die nächste Abbildung zeigt jetzt das Modell, was die im Nachhinein für richtig halten. Das sind dieselben Daten wie vorher, nur jetzt auf der Temperaturskala, die wirklich bis zu dem Wert geht, für den man extrapolieren wollte. Und Sie sehen, wenn man nur diese Daten anguckt, ja, dann ist man irgendwie mit so einer Gerade ganz gut beraten. Wenn man sich diese Daten auch anguckt und sich vielleicht fragt, ob das nicht ein Ausreißer war, dann sieht man hier eindeutig, das geht hoch. Über das konkrete Modell, was man jetzt hier anpasst, da kann man diskutieren. Hier sind jetzt zwei verschiedene Modelle gezeigt. Aber beide Modelle oder auch alles andere, was Sinn macht, sagt eindeutig, das geht hier drastisch nach oben. Und es gibt also hier eine vorgesagte Zahl zwischen 4 oder 5 dieser Störfälle. Und genau einer dieser 4 oder 5 Störfälle sorgte dann dafür, dass das Challenger-Desaster passiert ist. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel, wo wir im Prinzip auch ein einfaches mathematisches Modell hätten haben können. Wir hatten aber ein anderes. Und aufgrund der Extrapolation, diesmal nicht in die Zukunft, sondern in einen anderen Temperaturbereich, kam es zu der Katastrophe. Ja, ich möchte nun zu den eigentlich richtig komplizierten Systemen kommen und den Katastrophen in diesen Systemen. Die beiden bisherigen Beispiele zeigen, dass wir es an sich eigentlich ganz gut in der Hand haben, wenn wir alles richtig machen. Die Frage ist, warum ist das nicht wirklich auch für komplexe Systeme möglich? Und das liegt an zwei Dingen. Der erste Grund ist, die Dynamik, die Kraftgesetze, daraus folgende Dynamik, in diesen Systemen ist nicht linear. Was bedeutet das? Wenn ich ein lineares System habe, dann ist es eine generische Eigenschaft eines linearen Systems. Wenn ich irgendwo etwas verdopple, dann verdoppelt sich auch irgendwo anders etwas. Ja, ich habe das Superpositionsprinzip, ich kann das alles linear skalieren, die Sache ist well behaved, wie man das vielleicht auf Neudeutsch wieder sagt. In nichtlinearen Systemen ist es generisch anders. In nichtlinearen Systemen müssen nicht, aber können kleine Änderungen hier große Effekte woanders haben. Es gab in der Physik mal eine Theorie, die landläufig Chaos-Theorie heißt, etwas seriöser als nichtlineare Dynamik bezeichnet. Da gab es den berühmten Schmetterling-Effekt, den gibt es zwar in Wirklichkeit nicht, aber das Konzept ist ganz amüsant, der eben besagt, wenn ein Schmetterling in Südamerika irgendwo mit den Flügeln wedelt, dann ist das eben eine kleine Änderung hier, die dann eben zu einem Hurricane, einer großen Änderung in Amerika führen kann. Ja, das stimmt in der Sache nicht, aber vom Konzept her ist es richtig, in nichtlinearen Systemen kann es solche Effekte geben. Ja, und jetzt kommt der Hauptpunkt, diese komplexen Systeme, und bitte fragen Sie mich nicht nach der genauen Unterscheidungsdefinition von komplex und kompliziert, da können wir uns vielleicht heute Abend beim Wein drüber Gedanken machen, aber diese Systeme sind kompliziert. Und kompliziert heißt, dass wir alles, was wir für den Asteroideneinschlag wissen können, hier prinzipiell nicht wissen können. Wir können die Anfangsbedingungen nicht genau bestimmen. Und wenn wir es wieder am Beispiel von den Erdbeben machen, Anfangsbedingungen hier zu bestimmen, würde bedeuten, wir müssten von allen tektonischen Platten der Erde an jedem Punkt wissen, wo ist das Ding genau, wie bewegt es sich, die Masse, die Dichte, die Gesteinsart, die Temperatur und so weiter und so weiter. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich und wird auch, ich mache jetzt mal eine Vorhersage in Zukunft, wird nie möglich sein. Dann kennt man die Kräfte nicht genau. Ja, das ist eben nicht so einfach wie eine Sonne und ein Planet, ja, in der besten aller möglichen Welten. Kennen wir die Kräfte nicht genau, kennen wir die Anfangsbedingungen nicht genau, können wir die Dynamik nicht genau kennen. Und jetzt kommt genau dieser Punkt dazu, dass die Katastrophe eben in dieser nach wie vor schön kontinuierlichen, wenn auch nicht genau bekannten Dynamik, eben durch Überschreitung eines Schwellwertes kommt. Und dann wird klar, worin das Problem liegt. Es gibt jetzt zwei Ansätze, wie man damit umgehen kann. Der erste Ansatz ist, versuchen wir es doch trotzdem. Das heißt, wir versuchen, Realität in einem mathematischen Modell abzubilden. Und einer der Urväter der Modellierung hat mal den sehr schönen Satz geprägt, alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Nach dem Motto, man kann halt auch mal Glück haben. Ja? Modelle dieser Art sind grundsätzlich immer in dem Sinne falsch, dass sie keine 1:1 Kopie von irgendetwas sein können. Ja, basierend auf diesem Modell versucht man dann eine Prädiktion zu machen und hofft eben, dass das etwas mit der Zukunft hier oben zu tun hat. Und wir haben schon, hier nochmal kurz, achso, und diese Ansätze haben wir gestern Abend ja auch gesehen, sind in verschiedenen Bereichen verschieden erfolgreich. Die Vorhersage von Wirbelstürmen über einen bestimmten Zeitraum, der aber für die Vorhersage relevant ist, der klappt ganz gut. Climate Change ist eine große Diskussion. Und die Vorhersage von Erdbeben ist einer der Fälle, wo das eben nicht funktioniert, wie wir uns gleich noch in einem Beispiel angucken wollen. Die beiden fundamentalen Grenzen, die wir hier aufgezeigt bekommen, hatte ich eben schon kurz erwähnt. Wir können einfach diese Anfangsbedingungen nicht genau wissen und wir können eben diese ganze nichtlineare Dynamik, die dort am Wirken ist, nicht hinreichend im Detail auflösen, um das richtig vorhersagen zu können. Was man sich nun theoretisch überlegen kann, ist, dass in solchen Systemen die Unsicherheit in der Vorhersage schneller zunimmt als linear. Das heißt, wenn ich heute eine Unsicherheit in irgendwelchen Einheiten von 1 habe und morgen eine von 2, dann habe ich übermorgen nicht 3, sondern je nachdem 5, 10, 8 oder 20. Ja? Und das macht eben die Vorhersage hier sehr schwierig. Ein ganz wichtiger Punkt, und der ist eigentlich so wichtig, dass ich ihn noch hier hätte hinschreiben müssen, ist, dass wenn die Unsicherheit in der an sich quantitativen Vorhersage größer wird, dann kann dieses, und ich glaube, da darf ich jetzt auch Hegel zitieren, da kann die Quantität in eine Qualität umschlagen, weil ich verschiedene Szenarien habe, die dann sich sozusagen, die als Szenario diskret getrennt sind. Wenn aber die quantitativen Vorhersagen in ihren Fehlerbalken so groß werden, dass sie beide umfassen, führt das dazu, dass ich eben dann für das eigentliche Ereignis nur noch zufallsbehaftete Vorhersagen machen kann. Ja? Das ist der eigentliche Grund hierfür. In Deutschland ist es so, dass wenn Sie die Wettervorhersage in der Tagesschau, die hat zwar nicht immer was mit Katastrophen zu tun, aber es ist im Prinzip dasselbe Thema, angucken, dann ist irgendwann im Laufe des letzten Jahres ist die Wettervorhersage von einer Vorhersage für 3 Tage, haben Sie das auf für 4 Tage erweitert. Und das liegt daran, dass Sie meinen, dass Sie das können. Diese Erweiterung ist mit einem Aufwand an Rechentechnik, an Messstationen und so weiter verbunden worden, dass wir vielleicht in unserem Leben noch eine Erweiterung auf 5 Tage erleben werden, aber niemals auf 10 Tage. Ja? Und zwar aus genau diesen Gründen hier. Ein Beispiel hier für die absolute Begrenzung dieser modellbasierten Ansätze, Erdbebenvorhersage. Hier sehen Sie Japan, hier sehen Sie Tokio, hier ist das schwere Erdbeben passiert und was jetzt hier in gelb nach rot kodiert ist, ist die Vorhersage einer japanischen Regierungsbehörde, wo die meisten, die höchst gefährdeten Stellen sind. Und diese Striche, die Sie hier sehen, das sind gerade die Grenzen, wo diese Platten aufeinander stoßen und die Modelle, die dafür gerechnet haben, die haben hier den höchsten Punkt, wo also diese 3 Grenzen zusammenstoßen. Das ist ein Ort, der sich, ich habe ihn nie ausgesprochen gehört, Tokai oder irgendwie so ähnlich ausspricht. Und es gibt also Riesengesetze in Japan, die sagen, wir müssen das schaffen, das Tokai-Erdbeben vorherzusagen. Und was Sie hier eingetragen sehen, sind die Erdbeben. Hier ist das große Erdbeben von neulich. Und was Sie sehen, ist einfach, da, wo die Erdbeben der letzten 30 Jahre stattgefunden hat, hat nichts, aber auch gar nichts mit den Vorhersagen, die alle, die für hier vorhergesagt haben, zu tun. Und besonders interessant ist natürlich, dass Sie hier die Grenzen der Kanten haben und das Erdbeben ist nicht mal an der Grenze stattgefunden. Ja, das ist mit allem, was man an Modellen hat im Augenblick, eben mit diesen Modellen in diesem Sinn, all models are wrong, some are useful. Die Modelle sind hier nicht useful. Wir verstehen es nicht aus den oben genannten Gründen. Ja, der zweite Ansatz, das jetzt zu machen, der ist etwas bescheidener. Der ist nicht ganz unabhängig von Modellen. Der versucht jetzt, sich historische Daten anzugucken. Und dieses Angucken ist manchmal im wortwörtlichen Sinne gemeint, oft natürlich auch mit dem Computer, sich die Daten anzugucken. Und man versucht für historische Ereignisse, wo man weiß, dann und dann ist das passiert, guckt man sich die Daten davor an und versucht, Vorläuferphänomene zu identifizieren. Häufig guckt man sich nicht die Daten selber an, sondern man benutzt, und jetzt kommen wieder die Modelle ins Spiel, man hat gewisse Modelle im Hinterkopf und weiß, in diesen Modellen, da passiert etwas, das könnte so oder so aussehen. Dann sucht man bestimmte Muster in den Daten. Wir werden morgen, heute Nachmittag, glaube ich, in dem Vortrag von Herrn Elger, werden wir wahrscheinlich, denke ich mal, Beispiel dafür sehen, wie es hier um die Extraktion solcher Feature-Kenngrößen, in diesem Falle aus EEG-Daten, Daten der Gehirnaktivität geht. Also man versucht, solche Vorläuferphänomene zu finden und dann guckt man eben, ob jetzt akut dieses Vorläuferphänomen stattfindet und dann weiß man, es passiert irgendwann und versucht eben wieder jetzt hier die Zukunft vorherzusagen. Das macht man erfolglos in der Erdbebenvorhersage und, wie wir heute Nachmittag hören werden, versucht man das auch in der Vorhersage epileptischer Anfälle. Wir haben wiederum hier etwas mit einer Schwellwertüberschreitung zu tun. Diese Muster, die finden in irgendeinem Sinne irgendwie immer statt und dann, wenn sie ausgeprägt sind, das heißt, wenn ihre Größe eine bestimmte Schwelle übertritt oder untertritt, je nachdem, von wo man guckt, dann führt das dazu, dass ein Alarm ausgelöst wird, eine Vorhersage dann produziert wird. Die große Herausforderung hierbei sind die beiden aus der Statistik kommenden Begriffe und wir haben ja nach mir jetzt gleich einen Statistiker, für den ich jetzt hoffentlich auch das Feld schon damit etwas bereiten kann, Wulz der Antes. Und das sind die beiden Begriffe der Sensitivität und der Spezifität. Sensitivität bezeichnet die Fähigkeit, dass wenn etwas kommt, ich das auch vorhersagen kann. die Spezifität beschreibt, wenn ich etwas vorhersage, dann kommt das auch. Ja, das muss man sich einmal in Ruhe eine Minute klar machen. Ja, das sind so zwei Sachen, die beide aus ihrer Sichtweise wichtig sind. Um die Sache ad absurdum zu führen, ich kann natürlich jede Katastrophe sicher vorhersagen, wenn ich an jedem ersten des Jahres sage, dieses Jahr passiert ist. Ja? Dann habe ich hundertprozentige Sensitivität. Aber ich verliere natürlich jede Spezifität und kein Mensch wird mich mehr ernst nehmen. Aus demselben Grunde hier, weil wir natürlich noch weiter von der eigentlichen Wahrheit im Sinne von Modell und so etwas weg sind, können wir natürlich auch hier jetzt nur Vorhersagen machen, die mit Wahrscheinlichkeiten verbunden sind. Hierzu auch wieder ein Beispiel aus der Erdbebenvorhersage. Vor 7 Jahren gab es eine Vorhersage, dass in dem hier markierten Bereich in Südkalifornien in den nächsten 9 Monaten ein Erdbeben, ich glaube der Stärke 7 oder so etwas, stattfinden soll. Jetzt ist dieser Bereich nicht so stark besiedelt wie dieser Bereich und dieser Bereich, aber die Verantwortlichen haben gesagt, tut uns leid, 9 Monate. Wir können diesen Bereich nicht für 9 Monate evakuieren. Was am Ende des Tages oder in diesem Fall des Jahres passierte, war, dass in den 9 Monaten in diesem Bereich kein Erdbeben stattfand, aber kurze Zeit nach den 9 Monaten, etwas nördlich hier oben, ein Erdbeben, allerdings nicht von Stärke 7, sondern schwächer. Ja, das ist genau die Problem mit Sensitivität, Spezifität und wahrscheinlicher Vorhersage mit Wahrscheinlichkeiten. Für beide diese Ansätze, also diese etwas abgespeckten Modellansätze sozusagen und diese Ansätze, die auf Vorläuferphänomenen basieren, muss man sich klar machen, was man vielleicht am einfachsten in einer Grafik sich anguckt. Wenn ich irgendwann einen Alarm auslöse, dann ist es dann ein guter Alarm, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind. Ich muss erst einmal einen bestimmten Abstand haben zu der Periode, für die ich sage, dass die Katastrophe passiert. Weil ich muss einfach Zeit haben, zu evakuieren oder im Falle epileptischer Anfälle mit dem Autofahren aufzuhören. Oder jede Katastrophe hat da ihre charakteristische Zeit, die ich brauche, um überhaupt einen Vorteil davon zu haben, dass ich etwas vorhersagen kann. Ja, und dann gibt es eine Periode, für die ich vorhersage, dass die Katastrophe passiert. In dem Beispiel von eben war es eben so, dass die Katastrophe nicht zu groß war, nur so, und eben später war. Damit war ich mit der Vorhersage, lag ich daneben. Ein Problem ist natürlich, wenn diese Periode, in der das passiert, wenn ich die immer länger mache, das waren die 9 Monate von eben, dann wird eine Vorhersage eben auch einfach sinnlos. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen über diesen Abstand, bis was passieren darf. Ich muss mir Gedanken machen über das Zeitfenster, für das ich dann das Unheil ansage. Und ich muss es eben schaffen, eine hohe Rate an richtigen Vorhersagen und eine möglichst geringe Rate an falschen Vorhersagen zu machen. Die Tatsache, dass Katastrophen seltene Ereignisse sind, macht das natürlich alles nicht einfach. Ja, damit möchte ich zusammenfassen. Wir haben also tatsächlich Katastrophen, die wir relativ einfach vorhersagen können, in dem Sinne einfachen Systemen, dass es Systeme sind, in denen wir die Physik gut verstehen und damit wissen, mit welcher Mathematik wir das vorhersagen können. Wir haben Beispiele von im Prinzip einfachen Modellen, die aber falsch sind und darüber über Extrapolation zu einer Katastrophe führen können. In wirklich komplexen, komplizierten Systemen haben wir aufgrund der Tatsache, dass sie nicht linear sind und dass wir eben sowohl Anfangsbedingungen wie auch die Kräfte und damit die Dynamik nicht genau kennen können, können wir nur Vorhersagen im Sinne von Wahrscheinlichkeiten machen. Und wenn wir in genau dieses Feld der Wahrscheinlichkeitsvorhersagen kommen, dann müssen wir uns sehr gut Gedanken machen über diese Größen Sensitivität und Spezifität, damit wir eben möglichst viele richtig positive und möglichst wenig falsch negative haben. Ja, und ich möchte schließen mit einem Zitat von Mark Twain. Vorhersagen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Yeah, thank you very much, Jens. Also, for not giving us too much mathematics here this morning.